Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Marcia und Martin. Die beiden sind den Camino Real 23 gelaufen. Ein Fernwanderweg rund um die Sonneninsel Madeira. Was die beiden erlebt haben und was sie so zu erzählen haben von diesem wirklich besonderen Wanderweg, darüber sprechen wir heute. Ich kann euch nur empfehlen, schaut auf jeden Fall mal in den Shownotes vorbei unter www.offthepath.com/Folge 180, das ist heute die 180. Podcast-Folge, nur noch 20 vor der 200. entfernt. Denn wir haben ein paar Bilder veröffentlicht und ich muss sagen, wenn man diese Folge gesehen hat und sich dann so vorstellt, wie schön es ist und dann die Bilder dazu sieht, das ist schon richtig, richtig cool. Also da findet ihr übrigens regelmäßig unter unseren Folgen Bilder von unseren Teilnehmern und natürlich auch Links zu deren Instagram-Kanälen, wenn sie die teilen wollen. Und viel mehr. Also schaut regelmäßig mal im Blog vorbei. Ihr könnt natürlich auch unseren Newsletter abonnieren. Wir schicken da ab und zu mal auch E-Mails rum mit weiteren Bildern und mehr Insights zu diesen Podcast-Folgen. Wie gesagt, das findet ihr alles unter www.offthepath.com/Folge 180 oder ihr geht einfach direkt auf den Blog und dann habt ihr dort den Reiter Podcast und könnt tatsächlich auch nach einzelnen Folgen suchen. Denn jede Podcast-Folge hier im Podcast, findet ihr auch dort. Ich möchte gar nicht zu sehr um den heißen Brei sprechen. Ich finde, diese Folge ist total super geworden, hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören von Marcia, Martin und den Camino Real 23. Hallihallo, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid.
Ja, danke, dass wir dabei sein dürfen.
Ja, hallo.
Ich freue mich sehr. Zwei Gäste. Es ist übrigens eine Premiere heute. Zwei Gäste hier im Zencaster-Studio und ihr sitzt eigentlich nebeneinander und seht euch nicht in zwei verschiedenen Räumen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert.
Ja, ich auch. Ja.
Also für uns ist es auch eine Premiere. Es ist unser erster Podcast, den wir so aufzeichnen als Sprecher.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema heute. Wir sprechen über die CR23, Camino Real. Oder wie würde der Portugiese das nennen? Camino? Ich weiß es nicht. Ich kann kein Portugiesisch.
Nee, wir auch nicht. Ach,
kommt dem Spanischen aber sehr nah.
Passt schon. Camino Real. Real 23. Ich weiß nicht, wie der Portugiesisch ist. Ich habe mich vorweg ein bisschen informiert. Und ich habe tatsächlich gar nicht so viel zu dem Camino Real gefunden, außer einem deutschen Wanderführer und ein paar Blogs, die das ein bisschen beschreiben, aber auch nur sehr vage. Und die allererste Frage, also es sind ja 170 Kilometer, die ihr gelaufen seid, mit unzähligen Höhenmetern, was total krass ist, worüber wir ja gleich ein bisschen sprechen werden. Aber zwei Fragen habe ich. Wie seid ihr auf diese Wanderung gekommen und wie habt ihr euch informiert?
Wir wollten nach Madeira fliegen und wollten auch gerne dann von Münster aus Osnabrück fliegen, weil das hier so der nächste Flughafen ist. Da sind sonntags aber leider nur die Flüge gegangen. Und wir haben uns so gedacht, eine Woche ist für Madeira ein bisschen kurz und zwei Wochen vielleicht ein bisschen lang. Anfangs hatten wir dann erst für zwei Wochen einen Mietwagen gebucht, wo wir dann in der Planung gemerkt haben, dass wir dann am Tag vielleicht nur 20, 30 Kilometer fahren. Und dann haben wir irgendwie gedacht, wir hätten auch mal wieder Lust zu wandern, ob wir dann nicht vielleicht irgendwie eine längere Wanderung machen können, ob es da irgendwie was gibt. Und dann bin ich irgendwie auf diese Inselumrundung gestoßen, aber habe dazu halt auch nur wenig Infos gefunden.
Ja, der erste Plan war halt, dass wir halt verschiedene Tageswanderungen machen, gibt es halt auch viele. Aber wir hatten halt auch einfach Bock, irgendwie so mal wieder mehr Tageswanderungen zu machen und zu zelten und dann haben wir auch irgendwie so gedacht, ja, okay, eigentlich sind die Entfernungen ja gar nicht so krass. Und dann hat Marcia dann zufällig gefunden, dass das schon mal jemand gemacht hat, weil wir haben auch nicht wirklich irgendwie so Kartenmaterial gefunden vorher. Und Marcia hat dann mehr oder weniger die Hauptplanung dafür übernommen.
Also ich habe gesehen, weil du sagst, es sind ja viel, also das ist ein inoffizieller Wanderweg. Das ist gar kein offizieller, ne?
Das genau. ist der alte Königsweg quasi. Also das war dann früher der Weg, womit dann Waren von Dorf zu Dorf rund um die Insel transportiert worden sind.
Genau, und da hat irgendwer mal angefangen, diese verschiedenen Wanderwege zu einem Wanderweg so ein bisschen zu erschließen. Und ja, das ist jetzt der Camino Real 23 geworden. Und wie waren eure Etappen so ungefähr? Also soweit ich mich erinnere und vorher gelesen habe, ihr seid immer so um die 20 bis 30 Kilometer am Tag gelaufen.
Ja, genau. Also ja, wir haben, sage ich mal, wir sind ein bisschen geübt. Wir haben schon öfter mal Mehrtageswanderung gemacht in Torres del Paine, kennst du ja auch, in Peru, in den Anden. Ja. Und ja, von daher haben wir gut eingelaufene Wanderschuhe und haben dann gedacht oder wussten halt, dass wir das körperlich auch schon schaffen können. Auch so mit 10, 15 Kilo Gepäck haben wir schon öfter mal gemacht. Und von daher wussten wir halt schon, dass wir uns das auch so zutrauen können. Und ja, wie du sagst, das ist kein echter Wanderweg, der halt irgendwie total ausgeschildert ist, so wie man das jetzt irgendwie in den Alpen kennt oder so, wo man einfach nur den Pfeilen folgt. Also man muss halt schon auch ab und zu mal ein bisschen, ja, ein bisschen gucken, ein bisschen suchen und ja, auch zwischendurch mal auf die Karte gucken, weil es halt auch immer wechselt. Also es ist, mal sind es steinige Wege, mal sind es halt auch teilweise kurze Hauptstraßen, mal sind es irgendwelche Küstenstraßen, die halb verschüttet sind. Manchmal sind es auch irgendwie 500 Treppen, die einfach irgendwie geradeaus hochgehen. Also total unterschiedlich. Und ja, gestartet sind wir in Funchal. Also wir haben erstmal einen Tag in Funchal genutzt, so zum Ankommen, und sind dann quasi am zweiten Tag früh morgens um 8 Uhr im Dauerregen dann losgelaufen und ja, haben dann geguckt, wie weit wir so kommen.
Also das ist eigentlich gutes Wetter für Madeira, ne?
Ja,
ich habe gehört, dass das Wetter dort sehr instabil sein soll und sehr viel Regen und es vor allem halt eben sehr wechselhaft ist. Ne? Also es wechselt halt immer sehr viel zwischen Regen und Sonne. Zu welcher Jahreszeit habt ihr das damals gemacht?
Das ist noch gar nicht so lange her. Vor 2 Wochen kamen wir zurück.
Also März war das.
Gut 4 Wochen.
Also ja, aber da muss man auch dazu sagen, der März ist ja auch ein wirklich krasser Monat dieses Jahr gewesen, während Deutschland gebrutzelt hat und sich schon mal genau. irgendwie auf die Sommersaison vorbereitet hat bei 20 Grad, war alles südlich von Deutschland irgendwie ist untergegangen.
Ja, es war irgendwie ein komplettes Tief. Das war zur gleichen Zeit, wo ihr auch in Spanien auf dem Festland wart.
Richtig, und wir wissen, wie unglaublich schrecklich diese Reise war.
Ja,
also sie war nicht schrecklich, aber sie war sehr, sehr nass.
Ja, also wir haben ja im Vorfeld geguckt, so im März, das ist ja normal, dass nur so 15, 17, 18 Grad ist auf Madeira, ist halt noch Winter. Aber haben dann gedacht, okay, zum Wandern ist es ja vielleicht auch nicht so schlecht, dann schwitzt man sich nicht zu Tode und ist eigentlich eine ganz gute Wandertemperatur, aber ja, es hat dann doch ersten ein, zwei Tage doch mehr geregnet, als uns lieb war. Aber ja, es hat alle 10 Minuten, wie du sagst, gewechselt. So zwischen Regen, mal Sonne, genau. Regenbogen. Aber wir waren ja vorbereitet auch mit Regenjacken und ja, wir wussten, worauf wir uns einlassen.
Ja, am ersten Tag war es halt wirklich richtig extrem. Da war wohl auch der ganze Flughafen komplett gesperrt, weil es so stürmisch war. Von dem Sturm hat man jetzt aber eigentlich gar nicht so viel gemerkt auf der Wanderung, aber es war halt wirklich 10 Minuten Regen, dann 10 Minuten Sonne, dann 10 Minuten Hagel. Also es war schon echt nervig am ersten Tag.
Ich liebe dieses Wetter, weil ich ziehe meine Jacke dann nicht aus und dann ich leide einfach die ganze Zeit. Wenn es regnet, kotze ich voll ab und wenn es dann warm ist und die Sonne scheint, bin ich zu faul, Rucksack auszuziehen und so die Regenjacke auszuziehen, dann schwitzt du oder denkst du so, oh nee.
Das Problem war noch, am ersten Tag war dann halt auch viel noch wirklich dieser alte Weg, dieser gepflasterte Weg, und der wurde dann natürlich auch sehr rutschig durch den ganzen Regen. Da hat man sich dann auch noch ein paar Mal langgelegt und dann war man echt froh, als man dann irgendwann einen Schlafplatz gefunden hatte.
Klar, das kommt noch dazu. Es ist schade, oder? Wenn eine Reise, auf die man sich so freut, so anfängt und der erste Tag schon so ist, dann denkt man sich so, oh Gott, worauf habe ich mich darauf eingelassen?
Ja, das kann auch was werden. Gerade mit dem ganzen Auf und Ab dann am ersten Tag. Da waren noch extrem viele Aufstiege und dann hat man echt gedacht, oh Gott, kann man das überhaupt schaffen?
Ja, aber Martin, du hast vorhin gesagt, du hast vorhin erwähnt, dass ihr ja schon geübt seid und auch schon Torres del Paine und solche Sachen gemacht habt. Das ist ja auch relativ steil und auch eine wunderschöne Landschaft da oben.
Windig.
Da unten. Sehr windig, genau. Und ist das denn mit Madeira vergleichbar mit diesen vielen Höhenmetern? Weil, also ich meine, ich habe das ja gelesen, was ihr so gemacht habt, was ihr so beschrieben habt. Und ihr habt ja die ganze Zeit gewechselt, 7 Tage lang von 0 Metern, also Meereshöhe, Atlantik, auf mehrere 100 Meter. Ist ja eine krasse Steilküste, die da auf dieser Insel ist oder um diese Insel ist. Ich glaube, der höchste Punkt, ich habe mir mal das mal genauer angeschaut, das sind 775 Meter, die man da quasi läuft.
Auf dem Weg.
Auf dem Weg, also von 0 auf 775 Meter und dann sofort wieder runter und das mehrmals.
Ja, genau. Also manchmal nur einmal am Tag, aber auch einen Tag hatten wir, glaube ich, wo wir irgendwie 1300 Höhenmeter gemacht haben.
Ich glaube sogar 1800, also wirklich dreimal immer komplett hoch und dann wieder runter, weil man dann an der Küste nicht weiterlaufen konnte und dann wirklich immer wieder auf den Berg musste und wieder runter.
Also ich habe viele Wanderungen auch in den Alpen gemacht, aber das hört sich für mich anstrengender an als alles, was ich so bisher gemacht
habe. Ja, also es war auch schon relativ anstrengend. Also, aber also nochmal so zum Vergleich, Torres del Paine ist, aber also landschaftlich ist es natürlich auch sehr rau durch die ganzen Felsen und Klippen und oft liegt es halt auch einfach an der geografischen Lage, dass man halt irgendwie ja da nicht weiter kann am Meer und da muss man halt wieder hochgehen. Ja, weil es halt einfach keine Promenade ist oder sowas halt. Es gibt halt auch relativ viele Autotunnel auf Madeira. Das heißt, die Autos können halt oft gerade fahren. Also fahren da mal 20 Kilometer gerade Strecke. Und der alte Küstenweg und die Wanderung gehen halt, ja, mal geht's über dem Tunnel drüber her, mal führt's irgendwie einen Weg in Zickzack außen drumherum. Und daher ist es halt sehr unterschiedlich. Aber jetzt nochmal im Vergleich zu Torres del Paine war halt schon der Vorteil, dass man halt die Verpflegung dafür war halt immer gesorgt, weil bis halt alle 5 Kilometer durch einen kleinen Ort gekommen. Wenn es geregnet hat, konnte man sich schnell irgendwie ins Café setzen mal oder mittags ins Restaurant. Also wir mussten jetzt nicht groß essen oder so mitschleppen und Wasser konnte man sich unterwegs auch überall nehmen an so Brunnen. Von daher war das in der Hinsicht schon ja sehr, sehr Luxus. Also da konnte man sich quasi ja, immer wenn man wollte, eine Pause machen und sich einen Kaffee trinken, das war schon ganz cool. Also.
Aber so vom Weg fand ich es anstrengender als Torres del Paine. Also da hatten wir jetzt wirklich Tage, wo man dann im Zelt lag und sich irgendwie gar nicht mehr bewegen konnte. Ich glaube, einmal am ganz extremen Tag, wo es dann wirklich 2-3 Mal runterging, dann tat einem echt alles weh. Dann dachte man, man kann morgen echt nicht weiterlaufen. Aber am nächsten Morgen ging es immer komischerweise wieder.
Ja, weil es halt auch immer unterschiedlich war. Manchmal war es quasi asphaltierte Straße, die halt super steil hochging. Manchmal war es halt auch irgendwie so eine Schotterstraße, wo du halt 3 Schritte vor und 1 Schritt wieder zurückgerutscht bist und mal waren es dann halt so, ja, so ein bisschen wie in Favelas, wo dann einfach mal so 500 Treppen 30 Zentimeter hoch nach oben gehen, also ja, war gut für die Oberschenkel auf jeden Fall.
Ja, man ist halt auch oft so durch so kleine Siedlungen oder kleine Dörfer gegangen, wo dann auch immer die Hunde uns angebellt hat, wo man nicht wusste, ob die uns jetzt mögen oder hassen.
Ja, waren also recht in den Privatgeländen waren halt oft irgendwie Hunde, die dann so die Felder bewacht haben und so. Also man ging halt teilweise auch echt sehr nah so an den Häusern vorbei, weil, wie gesagt, die Einheimischen dann auch über diese ganzen Treppen dann halt auch irgendwie zu ihrem Grundstück kommen mussten. Ne? Also daher ist man halt quasi auch einfach total ursprünglich durch diese ganze Insel gegangen, wo man sonst ja wahrscheinlich nie irgendwie hingekommen wäre. Und wir haben auch nicht viele andere Wanderer gesehen. Also es gab auch Tage, da haben wir jetzt irgendwie gar keine gesehen mit Zelt und ich weiß nicht, ob es an der Jahreszeit liegt, aber
wäre jetzt so die nächste Frage gewesen, ist der März denn jetzt Südeuropa ist der März eigentlich eine sehr gute Zeit zum Wandern, weil es nicht mehr allzu kalt ist, weil wie im richtigen Winter, im Januar zum Beispiel oder Februar. Die Nächte sind noch kühl, die Tage sind aber relativ warm. Hat man natürlich Pech diesen März gehabt, der einfach total verregnet gewesen ist. Aber die meisten Leute planen ja viel früher. Deswegen wundert es mich, dass so wenig Leute unterwegs gewesen sind.
Ja, okay, in der ersten Woche, wo wir jetzt die Wanderung gemacht haben, haben wir echt fast gar keine Wanderer gesehen. Aber tatsächlich danach hatten wir noch mal eine Woche im Mietwagen und dann war es schon echt teilweise schon richtig krass voll an so bekannten Wanderungen, wo wir dann auch echt gedacht haben, wo kommen jetzt die ganzen Leute her, weil wir davor die ganze Woche echt niemanden gesehen haben.
Ihr seid ja, aber das sind halt auch noch gewandert.
Die bekannten, also das sind halt so diese bekannten Wanderungen, wo auch Reisebusse und so hinkommen. Das ist halt komplett anders irgendwie. Ne? Also das kann man irgendwie, finde ich, nicht so vergleichen auf die Jahreszeit.
Ja, in der zweiten Woche sind wir auch noch gewandert, aber jeden Tag nur so 20 Kilometer und ohne Gepäck. Also das war dann echt schon ein großer Unterschied.
Wie, also ich meine, ihr seid ja von zu Hause los, ihr habt angekommen, ihr habt einen Tag in Funchal gemacht, in der Hauptstadt von Madeira, und seid am nächsten Tag losgelaufen. Aber ihr seid ja, habt ihr euch vorher irgendwie auf eine Woche Wandern vorbereitet?
Wir wollten eigentlich 9 Tage. Also wir haben eigentlich gedacht, dass wir 9 Tage brauchen, aber waren dann eigentlich immer relativ schnell. Gerade am ersten Tag sind wir ja schon 33 Kilometer gelaufen. Und dadurch hatten wir dann auch immer recht lange Etappen und das hat auch immer so ganz gut gepasst. Dadurch, dass wir halt auch mit dem Zelt unterwegs waren, mussten wir auch immer einen Schlafplatz suchen. Und da musste man manchmal halt nochmal dann abends nochmal 2-3 Kilometer laufen, um überhaupt einen Schlafplatz dann zu finden.
Das sind ja die 2-3 Kilometer, die man nicht eingeplant hat, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Die hat man dann gar nicht so gemerkt eigentlich.
Meistens hat man danach ja vielleicht noch eine kleine Pause gemacht, also davor und dann. Aber naja, aber was mich auch ein bisschen überrascht hat, ist, es gibt keine Campingplätze oder so. Jetzt so wie in Torres del Paine oder anderen Wanderwegen oder in den Alpen hat man ja immer irgendwelche Campsites oder so, wo du dann einfach, sag ich mal, dein Zelt aufstellen kannst, wo es vielleicht noch irgendwie eine Dusche gibt oder so. Das gibt's da irgendwie gar nicht. Wir haben einen einzigen Campsite eingezeichnet gesehen in der Karte, der war ganz im ganz östlichsten Zipfel. Da waren wir aber jetzt nicht entlang gelaufen und das zeigt auch irgendwie schon so, dass es eigentlich kaum Leute gibt, die das selber so mit Zelt machen. Also ich glaube, da ist gar nicht so, ja, so eine große Nachfrage an Schlafmöglichkeiten im Zelt, weil halt doch die allermeisten irgendwie eine Unterkunft und Mietwagen da haben.
Ja, macht Sinn. Ich habe, wenn man diesen Weg googelt, dann findet man sofort einen Blogbeitrag von einer Dame, die den Weg in 10 Tagen gemacht hat. Ist das so die Zeit, die ihr euch so quasi vorgenommen habt, basierend darauf? Oder warum habt ihr euch 9 Tage vorgenommen? Und warum sind es am Ende 7 Tage geworden? Weil ihr schneller wart, als ihr dachtet? Oder?
Ja, also im Grunde schon. Also wir haben jetzt gesagt 9 Tage, wenn wir so gemütlich laufen. Und ja, irgendwie waren wir doch schneller als gedacht. Also keine Ahnung.
Ich glaube auch gerade dadurch, dass vielleicht das Wetter auch die ersten Tage dann nicht so gut war. Weil erst hatte ich auch gedacht, dass wir erstmal bis nach Sexal laufen. Das ist oben im Norden, eine Stadt mit so einem Strand. Und dass wir da vielleicht erstmal einen Tag Pause machen und uns dann eine Unterkunft nehmen. Aber dadurch, dass das Wetter jetzt auch nicht so gut war, sind wir dann halt einfach immer weitergelaufen.
Ja, also so nach 20 Kilometern tun die Füße schon ein bisschen weh, aber ja, irgendwie hat es halt doch immer noch Spaß gemacht. Und es war halt auch fast jeden Abend so, dass wir irgendwie kurz vorm Ziel noch irgendwie so eine Bar gesehen haben, wo wir dann gesagt haben, so um 18 Uhr, ja, wir trinken jetzt hier noch ein Bier oder ein Breezer oder ein Cider und Einheimischen waren halt auch immer interessiert und haben dann auch immer unsere Rucksäcke angestarrt und so gedacht haben, oh, die sind ja irgendwie hier mehr oder weniger autark unterwegs oder zu Fuß unterwegs und ja, haben uns auch irgendwie nett gefragt und waren auch interessiert, weil wir konnten jetzt ja auch nicht irgendwie um 16 Uhr irgendwo unser Zelt aufstellen, mussten ja schon immer so bis 19 Uhr warten, bis es dann angefangen wurde dunkel zu sein und deswegen sind wir halt auch oft so bis 18, 19 Uhr gegangen und haben dementsprechend auch einfach ja relativ viel Strecke dann geschafft an dem Tag, ne? An jedem Tag eigentlich.
Ja. Ja, ihr habt eine sehr tolle Art zu reisen, wenn ich das zu wandern, von der E-Mail, die ihr geschrieben habt. Ihr habt sehr viel kulinarische Stopps auf dem Weg eingelegt und ihr habt euch immer so treiben lassen. Also der Weg ist das Ziel. Ihr habt den Weg auch wirklich 100% genossen und wirklich irgendwie jede Möglichkeit zur Einkehr genutzt. So zumindest habe ich es gelesen.
Ja, also das fand ich auch irgendwie einfach das Coole, weil du hast einfach gar keine Erwartungen und dann können sie halt nur übertroffen werden und Du hast jetzt kein Ziel, wo man sagt, ich muss jetzt diesen Campsite erreichen, da sind so und so viele Kilometer, sondern ich finde, man kommt irgendwie einfach weiter, wenn man sich gar nicht so, ja, so krasse Zielpunkte setzt irgendwie. Also das war irgendwie total cool. Oder wir waren halt auch mal in so einem Café oder so einem Bar, da sind wir quasi reingeflüchtet, weil es so geregnet hat, und dann, ja, war alles voll mit Cristiano Ronaldo-Trikots, und ja, haben wir dann noch irgendwie so ein Poncho bekommen von der Wirtin, so einen typischen regionalen Schnaps. Und ja, das waren einfach total viele so überraschende Momente, die, ja, die der Zufall uns sozusagen geschenkt hat.
Ist CR für Camino Real nicht auch die Abkürzung für Cristiano Ronaldo?
Ja, genau. CR7 allerdings, ne?
Ah, CR7, so ist es,
Aber
genau.
ja, das ist natürlich allgegenwärtig. In vielen Kneipen hängen da Trikots und Autogrammkarten und Fotos, als er noch ein Kind war. Er ist ja da geboren und aufgewachsen.
Ah, okay.
Und
Ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus.
selbst der Flughafen heißt ja Cristiano Ronaldo Aeropuerto.
Ach, krass.
Ja. Ja,
Ja, Sie
ja.
überlegen ja auch, es gibt, glaube ich, eine Petition, dass der Flughafen hier auf Mallorca in Rafael Nadal Flughafen umgenannt werden soll.
Ach so, weil der auch da geboren ist, ne?
Genau, der kommt aus Mallorca.
Ja,
Ja,
und
die Sportler.
Museum gibt es auch noch von Cristiano auf Madeira in
Und so
Funchal.
eine riesige Statue direkt am Hafen, wo die Kreuzfahrtschiffe ankamen.
Ja. Inselboy, wusste ich nicht.
Ja.
Aber schöne Insel.
Ja, aber von der Statue ist er wohl auch nicht so begeistert. Die sieht nicht so schön aus. Der war, glaube ich, sehr geschockt, als er die gesehen
Aber er ist ja ein sehr, sehr, ich habe viele Videos von ihm gesehen. Er ist ein sehr netter Kerl, wie er manchmal auf Dinge reagiert, zumindest vor der Kamera, die ihm nicht gefallen oder die komisch sind. Hawaii Europas, so wird Madeira auch gerne genannt, weil es durch diesen vielen Regen extrem grün ist, und es wechselt halt immer viele, viele Regenbogen. Das ist auch etwas, was ich bei euch in der Nachricht gelesen habe, ne? Dass ihr
Ja,
das so
also es
richtig
hatte
gemerkt
schon
habt.
totale Parallelen. Also wir waren noch nicht auf Hawaii, aber wollen wir noch, sobald es geht. Aber ja, es gibt einfach super viele Parallelen, weil es gibt auch super viele Wasserfälle. Also wir sind in der zweiten Woche sind wir noch mit dem Mietwagen dann noch mal ins Inselinnere gefahren, weil es halt da super viele Wasserfälle gibt. Auf der Wanderung haben wir auch am zweiten Tag so einen der berühmtesten Wasserfälle gesehen, wo der genau auf der Straße, also auf der Autostraße, rauskommt. Also kannst quasi, musst mit dem Auto durchfahren und wirst komplett nass, und wir natürlich zu Fuß. Und das war natürlich da mal der Vorteil, dass es so viel geregnet hat, weil die alle mega viel Wasser hatten, die Wasserfälle. Und ja, wir haben, ich glaube, an einem Tag haben wir mal irgendwie 10 Regenbögen gesehen und haben da auch richtig intensive Fotos von intensiven Farben gemacht. Also das war echt schon spektakulär teilweise anzusehen, auf jeden Fall.
Ja, so intensive Wasserfälle hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Und ich fand gerade an der Nordküste hat man dieses Hawaii-Feeling extrem gemerkt. Da war dann mit diesen schwarzen Sandstränden und dann Wasserfall im Hintergrund und Palmen. Und wir haben auch noch so eine Wanderung bei Makiko gemacht. Da waren dann auch überall so hohe Klippen, alles grün. Also so wirklich so, wie man sich Hawaii vorstellt.
Ja, im Norden regnet es ja generell ein bisschen mehr als im Süden. Deswegen, also die meisten Menschen sind auch im Süden angesiedelt. Und ja, im Norden regnet es ein bisschen mehr. Und dafür waren ja sozusagen auch so diese Levadas. Das sind ja diese Wasserleitung aus Stein, die Menschen früher gebaut haben, um diesen Regen aus dem Norden irgendwie in den Süden zu transportieren. Und da sind wir auf der Wanderung auch ab und zu dann auf diesen Levadas, halt auf diesen Wasserkanälen gelaufen. Und ja, das waren schon schlaue Leute, die sich das ausgedacht haben. Und daher ist, ja, Norden ist halt irgendwie noch ein bisschen rauer. Es gibt halt auch so ein paar Nature Pools. Also schwierig ist es natürlich, da irgendwie ins Meer zu gehen bei den Steilklippen, aber es gibt halt auch Orte, die ja dann relativ flach unten auslaufen, wo es dann halt auch so, ja, so Nature Pools gibt, also so wie man das teilweise auch irgendwie von Australien kennt oder so, ne, wo das halt ins
Das
Meer
sind aber
eingelassen ist.
keine thermalen Nature Pools, sondern einfach nur Wasserauffangbecken.
Ja, genau, so ein bisschen geschützt durch große Steine und ja, aber Meerwasser auch, Meerwassertemperatur und halt so
Genau, die sind auch mit
Outdoor-Duschen.
Meerwasser gefüllt, also künstlich angelegte Becken, die mit Meerwasser gefüllt sind. wo man dann halt baden kann, weil es ja im Meer oft zu gefährlich ist, beziehungsweise es dann ja eher für Surfer geeignet ist.
Ja, der Atlantik ist ja auch nicht der wärmste.
Ja, da waren, glaube ich.
Wie ist das da oben bei Madeira?
Auch so 15, 16 Grad, so um die Jahreszeit, also so die Lufttemperatur halt, ne? Also 15, 16, ja. 17 Grad.
Das geht ja noch, ist ja noch relativ warmer Strom. Wenn man so zum Beispiel unten in Kapstadt im Atlantik steigt, dann ist das bitterkalt.
Ja, das war wärmer wie in Kapstadt auf jeden Fall. Wir waren nämlich danach noch in Porto Santo auf der Nachbarinsel für so einen Tagesausflug. Da hatten wir halt auch einen Tag mal echt Glück mit dem Wetter. Da war es so 20 Grad und Sonnenschein und da konnten wir auch baden gehen. Das Wasser war zwar kalt, aber echt nicht so kalt wie in Kapstadt, weil ich fand, als man in Kapstadt seine Füße reingehalten hat, dann sind einem die Zehen echt fast abgefroren.
Ja, das sind 1000 Nadelstiche, die da...
Deswegen, so kalt war es nicht.
Ja. Ja, Kapstadt ist wirklich, das Verrückte ist ja, dass wenn du ein paar Kilometer weiter von Kapstadt Cape Agulhas bist, wo der Indische Ozean dann kommt, dann ist es auf einmal, pisswarm würde ich jetzt nicht nennen, aber es ist halt auf einmal warm. Und das ist super interessant, wie diese verschiedenen Strömungen und Ozeane funktionieren und wie warm und kalt sie sind. Auf einer Insel, wo es so viel regnet oder wo so viel geregnet hat, das macht ja natürlich auch einiges einfacher, was das Gewicht auf dem Rücken angeht, denn ihr müsst nicht literweise euer Wasser mitschleppen. Und das bringt mich auf die Frage, was habt ihr denn überhaupt dabei gehabt auf eurem Rücken, in eurem Rucksack?
Also wir hatten unser Zelt dabei, das ist so ein kleines 3-Personen-Zelt, das wiegt so 2,5 Kilo. Dann hatten wir Schlafsäcke. Wir haben uns extra neue gekauft, weil wir dachten, auf Madeira ist es ja eigentlich einigermaßen warm.
Schlafsäcke extra, ne? Weil die schön leicht sind.
Mit 15 Grad Komforttemperatur. Die waren ein bisschen kalt. Ja, sonst hatten wir halt Regenjacke dabei, Powerbank.
Müsli-Riegel halt jede Menge. Das war das Einzige, was wir an Essen mit halt Müsli-Riegel, davon haben wir jede Menge für den Notfall. Und bei der Luftmatratze und Schlafsack haben wir halt schon drauf geachtet, dass die halt super leicht sind. Also wir haben jetzt so 600 Gramm pro Luftmatratze und Schlafsack gehabt. Also haben wir uns auch echt gute geholt mit einem hohen R-Wert, also gute Luftmatratzen. Und wie gesagt, bei dem Schlafsack haben wir uns vielleicht ein bisschen verzockt. Das war 15 Grad, war irgendwie mutig. Wir dachten, okay, so von Schall nachts 15 Grad wird schon passen. Aber ja, wir haben dann ja auch ab und zu mal auf 600, 700 Metern Höhe übernachtet. Da waren es dann einstellige Temperaturen und dann war man
also froh, dass die 0-Grad-Variante ein bisschen besser gewesen.
Ja, oder zumindest sagen wir mal 5 bis 10 Grad hätte vielleicht auch gereicht. Aber ja, wir hatten ja glücklicherweise noch eine Fließjacke mit und durch die guten Luftmatratzen hat dann auch die Kälte halt auch ist nicht so ganz durchgezogen. Und ja, also ich würde jetzt nicht empfehlen, unbedingt mit dem Sommerschlafsack im März, also so von November bis April würde ich doch einen etwas dickeren nehmen, weil ja, es ist halt nur im Süden, dass es ein bisschen wärmer ist.
Ja, wie viel Kilo habt ihr auf dem Rücken gehabt? Wisst ihr das ungefähr? Für mich so nach 10 bis 15 an, aber vielleicht liege ich auch falsch.
Ja, genau getroffen, kann man so sagen. Also bei mir waren es
10 und du 15, oder?
Ja, vielleicht waren es 13, 14 oder so. Aber durch das Zelt natürlich hatte ich ein bisschen mehr. Aber ansonsten haben wir uns relativ minimalistisch gehalten. Also klar, Regenjacke, Fließjacke. Jeden Tag entweder eine lange oder kurze Wanderhose. Irgendwie Flipflops oder Birkenstocks. Ja, ein bisschen Unterwäsche, ein bisschen T-Shirts. Zahnbürste und viel mehr dann auch nicht. Also da haben wir schon irgendwie drauf geachtet, dass wir das relativ minimalistisch halten.
Wie ist das eigentlich? Ihr habt ja dann noch eine zweite Woche dran gehangen. Habt ihr alles mit dabei gehabt auf dem Rücken oder hattet ihr noch irgendwie eine Tasche dabei, die ihr in Funchal irgendwo abgegeben habt?
Nee, wir hatten alles mit, was wir eingeführt hatten sozusagen.
Okay. Und der große Vorteil an der Infrastruktur auf diesem Weg und Madeira ist natürlich, dass ihr nicht so viel Essen mitnehmen müsstet, außer eure Müsli-Riegel. Das ist ja ein großer Unterschied zu Chile oder anderen Wanderungen, die ihr bisher gemacht habt, oder?
Ja, absolut.
Das ist echt ein großer Unterschied und auch ein absoluter Luxus.
Also ich habe kein Kochzeug dabei gehabt.
Genau, nicht nur das Essen, sondern auch das ganze Gaskocher, Gaskartusche,
Topf,
das alles halt, ne, das macht schon ein bisschen aus.
Ja, wir haben nämlich auch erst überlegt, ob wir wir haben nämlich so einen kleinen Topf und Gaskartusche, ob wir das vielleicht mitnehmen, damit man sich morgens vielleicht so ein warmes Frühstück machen kann, so ein Porridge oder sowas. Aber dann haben wir es auch verworfen, weil wir dann halt auch nicht wussten, wie es mit dem Wasser ist, ob wir uns dann irgendwie Wasser herkriegen und so. Und deswegen haben wir es dann zum Glück da gelassen. Weil es hat jetzt echt immer perfekt gepasst, dass wir morgens meistens auch nur so 10 bis 20 Minuten gelaufen sind und dann auch so ein kleiner Bäcker oder ein kleines Café war, wo wir dann auch in Ruhe frühstücken konnten.
Ja, das ist
auch von der Infrastruktur echt top.
Es gab halt in jedem Kaff gab es mega die gute Bäckerei, wo wir jeden Morgen reingegangen sind. Ich brauche jeden Morgen meinen Kaffee und das war so geil. Also, und teilweise hat das dann irgendwie 80, 90 Cent gekostet aus einem Kaffee-Vollautomaten. Und Omelette, Sandwiches, also es war auch super günstig, gefühlt auch irgendwie viel günstiger als jetzt irgendwie in der Region um Funchal. Auch abends, wenn wir mal ein Bier getrunken haben, so ein 0,3-Bier, so 1 Euro bis 1,20 Euro. Das sind noch Preise, wo man nicht groß überlegen muss, ob man noch ein zweites oder ein drittes nimmt.
Also das kennen inflationsgeprügelte Deutsche nicht mehr.
Ja, also das war schon echt nice.
Preise wie bei uns im Supermarkt.
Ja, das stimmt.
Aber das wusstet ihr vorher nicht, oder? Also ich meine, die Vorbereitung war ja doch ein bisschen schwerer. Also wie habt ihr das alles geplant? Ihr seid doch eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach auf gut Glück losgelaufen.
Ja, wir hatten halt so eine Offline-GPS-Karte von, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Seite hieß, irgendwie Wikimap oder so. Die hatte man dann für 3 Dollar einmalig gekauft. Da war dann dieser ganze Camino Real 23 drauf. Und dann haben wir da halt immer geguckt, was jetzt so als nächstes kommt. Und dann haben wir es einfach auf uns zukommen lassen. Also wir wussten auch echt gar nicht, was uns so erwartet.
Aber dieses Buch über den Camino Real, das habt ihr euch nicht geholt, wo drin beschrieben wird, was, also ich weiß nicht, ob das drin beschrieben wird. Ich denke mal, dass so ein Buch mit dem Titel beschreibt, wie der Weg ist und was man dort erwartet.
Ja, das haben wir erst überlegt, aber dann haben wir irgendwie nicht mehr dran gedacht und dann war es sowieso nur noch eine Woche. Dann dachte ich, ja komm, wir gucken jetzt einfach spontan.
Wir haben halt so gedacht, okay, an welchen Orten kommt man so vorbei? Also immer so Fixpunkte gesetzt, so ja, die nächsten 7 Kilometer, dann sind wir in Lugar de Bikes hoch und dann nochmal 5 Kilometer bis zum nächsten Ort und dann ja wieder geguckt bis zum nächsten Ort. Also dahingehend haben wir jetzt auf die Route so detailliert nicht vorbereitet und wir haben halt immer so, ja, wie gesagt, dadurch, dass es halt echt viele kleine Dörfchen und Orte da gibt, ist man eigentlich nie länger als, sag ich mal, irgendwie 1 Stunde, 2 Stunden so aus der Zivilisation raus und es war auch irgendwie 1-2 Mal so, dass wir irgendwie, es gibt ja recht viele Autotunnel da, dass der Weg dann irgendwie nicht weiter ging, weil der verschüttet war und wir wurden auch mal mitgenommen mit dem Auto durch den Autotunnel. Das war dann irgendwie mal vielleicht 3 Kilometer oder so, aber ja, da hat man sich das dann sparen können. Also wir wurden sogar 2-3 Mal angesprochen, ob wir nicht mitgenommen werden wollen. Und selbst da haben wir dann auch abgelehnt und haben gesagt, ja, nee, alles gut. Also wahrscheinlich sahen wir schon so fertig aus. Und ja.
Wir machen das hier freiwillig.
Bereit. Ja, genau. So ungefähr.
Diese Karte, die habt ihr euch aufs Handy geladen und das Handy dann quasi als Navigationsmittel genutzt.
Genau. Und dann hatten wir halt noch so eine Maps.me-Offline-Karte und da hatten wir uns dann auch alle Punkte immer markiert. Meistens haben wir dann einen Tag vorher geguckt, auch bei Google Maps dann, was da vielleicht für Restaurants oder so in der Nähe sind, wo wir dann irgendwie eine Mittagspause machen können. Wir haben oft dann auch 2 Stunden eine große Mittagspause gemacht, wo man sich in Ruhe hingesetzt hat. Manchmal hat dann ja auch die Sonne geschienen, dann konnte man sich in die Sonne setzen.
Eisdiele, ja. Pizza, also wir haben uns schon ganz gut gegönnt auch.
Das wollte ich nämlich gerade auch ansprechen, weil wenn man was ihr mir so geschrieben habt, so durchliest, dann das hört sich das so entspannt an. So, ich bin morgens aufgestanden, dann sind wir 10 Minuten zur Bäckerei gelaufen, dann gibt's Kaffee, Pastel de Nata und Tee. Dann gab es vielleicht Toiletten zum Waschen und Zähneputzen. Dann sind wir weitergelaufen, ein paar Kilometer. Dann gab es Mittagessen. So ein, wie heißt das, dieses Knoblauchbrot?
Bolo da Caco. Das ist genauso
traditionelles. Davon habt ihr relativ viele gegessen. Und dann sind wir weitergelaufen. Und dann war da eine Bar. Und dann haben wir nochmal ein Bierchen getrunken. Und dann sind wir weitergelaufen. Und dann war Sonnenuntergang, haben wir Abend gegessen. Und dann sind wir weitergelaufen und dann haben wir das Zelt aufgestellt. Also so hast du beschrieben.
Wir haben das Kulinarische haben wir schon ein bisschen ausschweifender geschrieben. Wenn wir da mal so 10 Kilometer am Stück bergauf gegangen sind, das ist das, was du, glaube ich, ansprichst. Das haben wir ja nicht so aufgeschrieben, aber...
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Es hat sich alles sehr entspannt angehört. Und das ist eigentlich, worauf ich hinaus möchte. War es wirklich so entspannt? Also neben dem, dass es sich sehr toll angehört hat oder gelesen hat, was du geschrieben hast, weil ich das eigentlich, also ich finde das so geil, so zu reisen, weil Essen ist immer so großer Teil des Reisens für mich. Ich genieße Essen und zwischendurch darf es auch gerne anstrengend sein, aber so dieses sich dann kurz oder manchmal auch ausschweifend hinsetzen und das so den Ort, die Menschen, das Essen zu genießen, das ist ein großer ist Teil davon.
Ja, absolut. Also das Coole war ja auch einfach, es war jetzt ja nie so, auch die Landschaft so war ja auch vieles so unbekannt oder auch überraschend. Also mal waren halt so riesige Strelitzien, Monsteras, also auch riesige Kakteenfelder, so was man halt auch nicht so kennt. Und das war halt immer irgendwie nach jeder Abbiegung wechselte die Landschaft wieder, dann gab es irgendwie riesige Bananenplantagen, dann kam wieder ein Wasserfall, dann ging es plötzlich 300 Stufen nach oben. Es hat halt so häufig gewechselt, dass man das auch gar nicht, oder es gab Miradore, so Aussichtspunkte, wo man dann wieder übers Meer gucken konnte. Das hat halt irgendwie so alle 2 Kilometer gewechselt und deswegen, so meine Theorie, hat man das gar nicht so mitbekommen, wie viel Kilometer man einfach gelaufen hat, weil es halt einfach ja, so abwechslungsreich von der Vegetation und auch von der Natur war. Also das war halt auch irgendwie
so. Doch hat man
so
irgendwie Spannende. Jeden Tag, ja, und doch habt ihr irgendwie jeden Tag eure 25 bis 30 Kilometer geschafft und am Ende in einer Woche 170 Kilometer um diese Insel herum geschafft.
Ja, 30 waren teilweise schon hart, aber es macht halt auch einfach, glaube ich, viel aus, dass man jetzt so Wanderschuhe hat, die super eingelaufen sind. Ein Rucksack, den man schon häufiger getragen hat. Also das ist, will ich jetzt auch nicht irgendwie mit Sachen machen, die komplett neu sind. Also
das. Das vergisst man, wenn man schon so viel, wenn man viel mit einem Stück von Equipment durchgemacht hat, dann vergisst man, wie anstrengend es sein kann, mit etwas Neuem zu starten. Das eben noch nicht eingelaufen ist, was irgendwie noch nicht so auf den Rücken angepasst ist. Das verformt sich ja dann doch irgendwie alles über die Zeit.
Genau. Ja, und ich glaube echt, der große Vorteil ist, wie du das schon gesagt hattest, mit dem Essen. Also, dass man wirklich dann auch die Motivation hatte, weil man wusste, ah ja, cool, wir haben bei Google schon dieses Restaurant gesehen. Da können wir uns dann schon mal drauf freuen. Weil das hat man echt, ich glaube, am 5. Tag gemerkt. Da hatten wir, glaube ich, schon morgens das erste Mal gar keinen Frühstückskaffee gefunden. Dann haben wir nur Müsli-Riegel und Bananen gefrühstückt. Und dann hat sich die Strecke auch richtig gezogen, weil das dieser Tag war, wo wir diese 1800 Höhenmeter gemacht haben und dann schon 1200 Höhenmeter um 14 Uhr hatten und irgendwie kein Restaurant in Sicht war. Und dann haben wir durch Zufall zum Glück ein Restaurant dann gefunden, wo es auch so eine coole Suppe in so einem ganzen Brot gab. Und da hat man dann echt gemerkt, dass es an den anderen Tagen echt richtig geil war, dass es halt irgendwie so durchgehend irgendwie Restaurants gab, wo man immer kurze Stopps machen konnte.
Das ist euer 31-Kilometer-Tag.
Ja, das war auch echt ein cooles Restaurant, wo man dann irgendwie so draußen im Garten saß auf so einer Anhöhe und dann brachte die Kartoffelsuppe im Brot und wir waren total happy und haben die dann aufgegessen und dann sagte sie, okay, wollt ihr noch einen Kaffee? Dann nochmal 2 Suppen.
Ja, aber ihr habt auch geschrieben, das war landschaftlich die schönste Strecke der Tour.
Ja, genau.
Die super anstrengende Tour war aber auch die schönste.
Das war halt so Fluch und Segen zugleich, wie man so schön sagt. Dadurch, dass man halt total viel auch so Zickzackwege gelaufen ist und auch total viel an der Küste entlang gelaufen ist, gab es halt ja, keine Orte und Restaurants da. Und ja, dadurch hat es sich ein bisschen rausgezögert mit dem Essen, aber
ja. Die Wege sehen halt auch richtig cool aus, weil das immer so Zickzack-Wege war. Das war also so ein 600 Meter hoher Berg und dann ging der Weg so komplett im Zickzack da drauf. Also es war auch so ein richtig schönes Fotomotiv, ja.
Und ihr habt ja immer im, nicht immer, kommen wir gleich nochmal dazu, aber ihr habt meistens im Zelt geschlafen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr immer zum Sonnenuntergang das Zelt aufgebaut und so direkt nach Sonnenaufgang das Zelt wieder abgebaut. Hat das damit zu tun, weil es nicht erlaubt war zu zelten? Oder wie ist die rechtliche Lage des Wildzeltens auf Madeira beziehungsweise in Portugal?
Also da darf man eigentlich nur mit Genehmigung in bestimmten Gebieten zelten. Und das einzige Gebiet, was ich kenne, wo es, glaube ich, auf Madeira offiziell erlaubt ist, ist dann im Norden auf diesem kleinen Zipfel. Da ist auch so ein offizieller Zeltplatz, wo 2-3 Zelte hinpassen. Und deswegen haben wir das halt immer erst abends aufgebaut. Aber da waren halt immer, wenn wir an so einer Strandpromenade oder so waren, oft musste man ja irgendwo unten am Meer zelten, weil da ja dann eine flache Stelle war. Dann haben wir das auf dem Rasen aufgebaut. Und dann waren halt trotzdem noch oft Leute unterwegs. Da hat jetzt auch nie jemand was gesagt. Und wir haben halt auch immer keinen Müll hinterlassen und auch keinen Lärm gemacht. Also da hatten wir jetzt deswegen auch kein Problem, aber eigentlich ist es halt nicht ganz legal.
Ja, also es wird toleriert, weil ja wir halt fast immer die Einzigen waren und es war auch nicht, also einmal haben wir auch im Eukalyptuswald geschlafen, da hat es keiner gesehen und ja, solange man, wir haben ja kein Feuer gemacht, nicht gekocht, kein Müll gemacht, von daher ist es jetzt, glaube ich, auch so als Notbiwaken toleriert, also. Hat uns
Habt ihr noch andere gesehen, die mit Zelt wie ihr unterwegs waren?
Also während unserer Wanderung haben wir niemanden anderen gesehen, überraschenderweise wirklich nicht. In der zweiten Woche haben wir tatsächlich auch vereinzelt mal welche gesehen. Die wandern eher aber so im Inselinneren. Also es gibt wohl noch einen Weg, wo man die Insel von Nord nach Süd überquert. Da geht man allerdings dann wirklich über die höchsten Berge auch, bei 1800 Meter. Da haben wir mal 2-3 gesehen.
Und aber wisst ihr, wie die meisten das machen, die diesen Weg laufen? Ob die dann immer in irgendwelchen Herbergen, Hotels, Wanderunterkünften unterkommen? Also,
ich denke schon. Also, dadurch, dass es halt gerade an den Küsten halt alle 5 Kilometer einen neuen Ort gibt, wäre es theoretisch auch einfach gewesen, wenn man sich am späten Nachmittag immer noch eine Pension gesucht hätte. Also, möglich gewesen wäre es auf jeden Fall schon. Und das mussten wir ja auch einmal in Anspruch nehmen, weil wir weil es da keine Möglichkeit gab, wegen der Steillagen da das Zelt aufzuschlagen, haben wir uns auch um 17 Uhr oder so eine Unterkunft gebucht. Also ich denke auch, dass das auch einige machen.
Ja, also genau, ich hatte im Laufe der Recherche dazu, die meisten suchten sich halt immer irgendwelche kleinen Apartments, die halt auch genau auf solche Wanderer ausgelegt sind. Die wissen, die Leute kommen spät, hauen morgens wieder ab und schlafen eigentlich nur da. Und aber ihr habt auch das eine Problem gehabt, genau. Ihr habt einmal euch spontan ein Hotel genommen, Ocolmo. Da habt ihr euch dann auch gegönnt und auch gut gehen lassen.
Ja, genau,
das war. Ja, das tat dann echt gut, weil das war ja, glaube ich, auch am 5. oder 6. Tag. Und dann war es echt schön, mal wieder ein großes Bett zu haben, eine schöne warme Dusche. Unten im Keller gab es sogar einen Swimmingpool. Also das war echt schön. Dann haben wir auch an dem Tag haben wir dann auch beschlossen, dass wir dann am nächsten Tag auch eine kürzere Etappe laufen. Weil wir sonst
Das war am Ende eures sehr langen Tages, den wir ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen haben. Da habt ihr euch dann ein Hotel gegönnt, weil ihr keinen Platz zum Übernachten, zum Zelten gefunden habt. Und du hast gerade ganz kurz die Dusche angesprochen. Und die Dusche ist natürlich auch ein wichtiges Thema bei so einer langen Wanderung. Ich meine, ganz viel Regen von oben, aber das hilft dir jetzt nicht wirklich, um wirklich sauber zu werden. Wie habt ihr das während eurer Wanderung beim Zelten gemacht?
An jedem Strand gibt es immer so Strandduschen. Da kann man eigentlich auch ganz gut duschen gehen. Eigentlich gab es auch in jedem größeren Ort auch so einen Pool, wo auch immer Duschen waren, wo man sich dann ohne Shampoo halt auch
bei den Nature Pools auch, gab es halt auch welche. Also das haben wir zweimal genutzt, also nicht jeden Tag, also gerade jetzt in den höheren Lagen gab es halt nicht die Möglichkeit. Aber ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, es gibt halt in total häufig diese kleinen Wasserbrunnen, wo man dann sich Trinkwasser abzapfen kann und für eine kurze Gesichtswäsche hat es dann auch gereicht. Und das war halt dann der Vorteil, dass es nicht ganz so heiß war, weil man war jetzt nicht so durchgeschwitzt. Das ging dann auch mal 2 Tage ohne Dusche. Aber ja, man muss sich halt, da haben wir uns halt auch vorher drauf eingestellt. Also man darf jetzt nicht so so da rangehen und sagen, okay, jeden Abend gibt's eine heiße Dusche. Also das, ja, haben wir uns schon unsere Erwartungen dahingehend schon uns darauf eingestimmt, dass das so sein wird ungefähr.
Und diese Duschen am Strand, die sind im März schon offen und sind die ganzjährig auf? Wisst ihr das?
Ja, ich glaube, die sind ganzjährig auf.
Weil hier auf Mallorca ist das zum Beispiel so, dass die halt irgendwie im, ich glaube, September, Oktober halt abgeschlossen werden und auch abgestellt werden. Und ich glaube, die machen jetzt so langsam zur Saison wieder auf.
Ja, teilweise waren da noch so Bereiche, die noch abgeschlossen waren. Ich weiß gar nicht, ob das nur Toiletten waren oder ob das da vielleicht sogar dann warme Duschen gab. Die waren dann tatsächlich noch abgeschlossen und so Umkleidekabinen. Aber es gab dann halt immer so 2, 3 draußen Duschen eigentlich an jedem Strand.
Okay.
Und da war auch immer Wasser vorhanden.
Jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss auf eure Wanderung zu sprechen. Ich habe es jetzt mehrmals erwähnt, es sind 170 bis 180 Kilometer. Ihr seid 170 gelaufen?
Ja, wir sind nicht bis nach Funchal gelaufen, sondern nur nach Makiko. Das ist ungefähr so 15 bis 20 Kilometer weg, weil das letzte Stück wäre halt sonst nur noch Autobahn gewesen. Da hätte man sich dann irgendwie gucken müssen, wie man da irgendwie drumherum kommt. Und dann
ja, das ist halt das so gelassen. Die Flughafen, diese Flughafenregion, und da haben wir halt vorher gelesen, dass es da halt auch nur quasi eine Hauptstraße gibt. Und das haben wir dann sozusagen ausgelassen am Ende.
Ja, aber da genau dazu habe ich jetzt gerade hier einen Beitrag auf von dieser Dame, die halt darüber geschrieben hat, wie surreal das ist, wenn man halt diese Insel umrundet hat und dann die letzte Strecke unter der Autobahn neben Fabriken da wandert, dann ist das irgendwie so ein bisschen komisch.
Ja, genau, das haben wir vorher halt auch gesehen und dann haben wir gesagt, okay, Makiko war halt ein guter Abschluss sozusagen, da gab es dann auch noch so einen kleinen Strand und von da aus war es mit dem Bus nach Funchal nicht weit und dann haben wir auch gesagt, okay, das müssen wir dann ja auch nicht unbedingt machen, das hat dann gereicht und
aber, ja, ich finde, macht vielleicht auch so eine Wanderung auch vielleicht ein bisschen kaputt, wenn das der letzte Eindruck ist.
Ja, genau. Wir saßen am Strand, haben doch ein riesen Eis gegessen und dann, das war ein guter Abschluss auf jeden Fall.
Ja, bevor man dann an so einer vielbefahrenen Straße langlaufen muss.
Ja, absolut. Ihr habt ja wirklich unglaublich viel erlebt und viel gegessen, also und viel getrunken und viele Erlebnisse in dieser Woche gehabt. Und lass uns mal 3 Highlight-Fragen stellen. Beste Essen?
Ich sage die Pizza Porcini in Caletta. Steinpilzpizza.
Dann sage ich dieses Restaurant O Forno. Das war in Ponto do Pago. Da gab es auch ganz viel, essen halt kein Fleisch und da gab es auch ganz viele coole vegane Gerichte.
Ja, und die Suppe im Brot müssen wir eigentlich auch noch mitnehmen.
Ja, auch stimmt. Die Suppe im Brot war eigentlich echt ein Highlight. Da sind wir danach mit dem Auto auch noch mal extra hingefahren, weil es da so gut war.
Ist das irgendwas Besonderes für Madeira? Also ich kenne das tatsächlich auch aus Osteuropa. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land. Ich glaube, in Rumänien habe ich da schon mehrmals gegessen, wo du halt die Suppe in einer Brotschüssel halt hast, ne? Und erst trinkst du oder isst du halt die Suppe und dann das Brot.
Ich weiß, also das Brot haben die selber gebacken, aber es ist jetzt nicht typisch madeirisch, glaube ich. Also dieses Bolo do Caco, dieses Knoblauchbrot ist typisch. Dann haben die so eine bestimmte Art an Kartoffeln, die es häufig gibt. Die ist typisch. Und dieser Poncha, das ist halt so ein Orangen-Maracuja-Schnaps. Der ist halt auch madeirisch.
Den gibt's nur Maracuja auch, und Orangen.
Oder nur Maracuja.
Weil da wachsen ja auch so richtig viele tropische Früchte,
Genau,
Maracuyas,
Maracuja.
Avocados, Papayas, Bananen, das gab es da alles auch im Supermarkt dann aus Madeira. Das war
Hört
echt
sich an
cool.
wie Hawaii.
Ja.
Ja, sehr cool. Okay, die nächste Frage war, Highlight-Frage war, bester Sundowner. Also bester Drink mit Sonnenuntergang. Habt ihr auch ein paar gehabt, oder?
Ja, haben wir auch ein paar. Manchmal hatten wir uns an der Bar gesetzt, manchmal hatten wir uns aber auch irgendwie was zum Supermarkt noch geholt und am Strand getrunken. Ich überlege gerade, wie der Ort heißt, ziemlich im Osten. Da waren auf jeden Fall einen Tag auch, oder ich glaube, das war die sechste Nacht, da hat's un
Porto da Cruz.
Porto da Cruz, genau, da hatten wir halt so den schönsten Zeltplatz, der war so 1 Kilometer vom Ort weg. Da hatten wir einen super geilen Sundowner und das an diesem Tag hatten wir auch irgendwie die krassesten Regenbogen gesehen. Halt, da hat es halt so zwischen 16 und 18 Uhr hat's ja auch ständig gewechselt und da haben wir so krasse Regenbögen gesehen und dann hat es aufgehört um 18 Uhr. Wir haben das Zelt aufgebaut. Ja, perfekter Sonnenuntergang und das war auch direkt am Fuße der nächsten Wanderung. Das ging dann quasi direkt am nächsten Tag da weiter. Also das fand ich war schon so mein Highlight-Abend.
Genau, aber als Getränk hatten wir da Bier, aber ich weiß gar nicht, wie die Marke hieß.
Ja, Korall gibt es da meistens oder
Oder Buisa
Superbock.
gibt es auch oft. So ein maracujischer Softdrink, also so was mit Maracuja, so ähnlich wie Fanta.
Hört sich auf jeden Fall toll an.
Und dein Highlight-Abend war es ja?
Es ging darum, das Highlight-Getränk.
Nee, also die Kombination.
Und den Sundowner. Der
so. schönste Sundowner,
Stimmt.
also Getränk und Ort so in einem.
Nee, das war dann aber auch mein Highlight, weil das war echt der schönste Ort. Also das hatte so eine krasse Kulisse, dieser Ort. Und da war es auch, wir kamen ja schon um 13, 14 Uhr an, weil wir an dem Tag ja nur 17 Kilometer gelaufen sind. Dann war der Ort auch irgendwie noch komplett voll mit Tagestouristen. Und ab 16 Uhr war da echt fast gar nichts mehr los. Da saßen wir auch noch an einem schönen Restaurant direkt am Meer. Und das war echt perfekt, ja.
Genau, es war
Sehr cool.
warm,
Also.
es war 15 Grad warm, perfekt nachts.
Hört sich gut an. Und jetzt die letzte Frage, und dann haben wir es auch. Habt ihr es geschafft? Das allgemeine Highlight, was war so das Schönste für euch auf dieser Wanderung?
Also für mich halt einfach so die Abwechslung, dass das so krass oft gewechselt hat, die Vegetation, die Landschaft, die Wege und halt einfach keine Erwartung zu haben und ja, jeden Tag irgendwie Sachen zu erleben, ja, wo man halt einfach morgens beim Aufstehen nicht mit rechnet und ja, das fand ich halt am besten, dass man halt einfach so quasi in den Tag hineingegangen ist und ständig irgendwie positiv überrascht worden ist.
Ja, dem kann ich mir nur anschließen. Gerade mit diesen Eukalyptuswäldern dann im Inneren. Das hätte ich gar nicht so erwartet. Da hat man sich echt ein bisschen so wie in Australien gefühlt. Und dann im Norden diese Strände, die ihr Hawaii ähneln. Also echt eine schöne Insel und total abwechslungsreich.
Sehr schön,
Ja,
ihr
also
Lieben.
würde ich auch nochmal bereisen. Vielleicht dann eher 1, 2 Monate später oder im Herbst. Aber würde ich auf jeden Fall nochmal machen.
Das wäre tatsächlich nochmal ganz interessant, wann eigentlich so eine gute Zeit für so eine Wanderung ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich der März gar kein schlechter Monat ist. Ihr und wir dieses Jahr einfach nur unglaublich viel Pech gehabt haben, weil meistens ist das schon, also ist nicht so, dass wenn der März immer total trocken ist, aber dass er so verregnet ist, wie er dieses Jahr war, ist schon ungewöhnlich.
Ja, das
Ja,
stimmt.
also ich kann
ja.
jetzt nur für Spanien sprechen und ich weiß nicht, wie das da im Atlantik auf Madeira ist, aber das war der regenreichste März, den Spanien ever gehabt hat.
Okay, naja, aber so krass war es jetzt gar nicht mal. Also es hat natürlich die ersten 1, 2 Tage hat schon echt viel geregnet, aber so vom 3. bis 7. Tag hat es sich eigentlich relativ beruhigt. Also
Da ging es
da
eigentlich,
ging es
ne?
eigentlich.
Ja.
Also das war
Es
wirklich.
war jetzt zwar nicht so warm, aber es ist ja auch. Die Temperaturen sind, glaube ich, das ganze Jahr über relativ gleich.
Aber der Regen war jetzt nicht so stark, das Tief war nicht so stark wie auf der Iberischen Halbinsel. Das war da nicht so krass. zu der Zeit.
Das war nicht schön. Aber es hört sich an, als hättet ihr es besser gemacht oder richtiger gemacht als wir. Und es hört sich nach einem wirklich tollen Abenteuer an. Und ich danke euch vielmals, dass ihr euch getrennt in zwei verschiedenen Zimmern mit mir unterhalten habt über das gleiche Thema.
Ja, danke, und, dass wir berichten durften. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Danke.
Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute für die nächsten Wanderungen und Abenteuer und bis bald.
Danke, bis bald.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die 180. Off the Path Podcast Folge. Ihr findet, wie gesagt, alle Infos zu dieser Folge und Bilder von den beiden unter www.offthepath.com/Folge180. Und ich wünsche euch alles Gute. Ich schicke liebe Grüße aus dem südlichen Afrika. Ich bin aktuell, wenn diese Folge veröffentlicht wird, wahrscheinlich gerade im Busch in Botswana auf einer Reitsafari. Mehr dazu erzähle ich euch, wenn wir zurück sind. Jede Woche bitte ich euch darum und ein paar von euch machen das auch. Tut nicht weh und dauert auch nur ein paar Sekunden. Eine kleine Bewertung würde mich wirklich freuen. Eine ehrliche Bewertung, wie ihr diese Podcast-Folgen findet. Wir haben ja vor kurzem einen kleinen Relaunch hingelegt und das Jingle eingebaut und wir schneiden die Folgen jetzt ein bisschen anders und wir geben uns ein bisschen mehr Mühe und vielleicht kommt es ja auch bei euch ganz gut an und es gefällt euch und dann würde ich mich einfach um einen tolles Feedback von euch freuen auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo es den Podcast gerade aktuell gibt oder ihr ihn hört. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Nächste Woche wieder auch ganz, ganz spannend. Nächste Woche spreche ich mit Thomas. Und Thomas ist vom Bodensee bis nach Beijing gefahren mit dem Fahrrad. Auch eine sehr coole Folge. Also unbedingt nächste Woche Dienstag wieder ab 4 Uhr am Start. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche und alles Gute.